Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Halb 10, deinem Podcast für eine neue linke Politik. Endlich wieder mit Steve und mir gemeinsam. Hi Steve.
Hey.
Endlich mal wieder zusammen und sogar mit einem Gast, einem besonderen Gast, mit Alexander Jorde. Hallo. Moin. Alex. Hi. Ja, schön, dass du es geschafft hast, denn man muss ja sagen, wir reden heute über die Pflege und über die Pflegesituation, gerade während der Corona-Pandemie. Und eigentlich hast du ja wahrscheinlich genug zu tun in deiner Arbeit. Und deswegen sind wir besonders froh, dass du hergekommen bist oder beziehungsweise in diesen digitalen Raum zusammengekommen bist mit uns, weil sich ja wahrscheinlich die Arbeitsbedingungen jetzt nochmal verschlechtert haben, oder?
Ja, es ist natürlich jetzt gerade nochmal eine höhere Belastung. Man muss natürlich dazu sagen, dass es in der Pflege, egal in welchem Bereich, egal ob jetzt Krankenhaus, Pflegeeinrichtung oder im ambulanten Pflegedienst, vorher schon wirklich so war, dass viele Kolleginnen und Kollegen an der Belastungsgrenze waren und dass das jetzt eigentlich nur noch mal etwas ist, was on top kommt und alles noch mal ein bisschen durcheinander wirft. Aber grundsätzlich war natürlich vorher schon die Belastung enorm.
Und genau, also man kennt dich ja sogar auch schon vorher, weil wenn man schon ein bisschen verfolgt hat, was du so machst, du bist ja seit 2017 eigentlich berühmt geworden, dadurch, dass du in der Wahlarena Angela Merkel, als du, glaube ich, noch Azubi warst, oder, mal so gesagt hast, was überhaupt so läuft und wie die Situation in der Pflege eigentlich ist. Das war bis dahin zwar immer mal wieder Thema, aber ich glaube, du warst einer derjenigen, der das mal so richtig wieder aufs Tableau gehoben hat, oder?
Genau, ich war damals im zweiten Jahr der Ausbildung und hatte das Glück, da in dieser Wahlarena, der ARD war das, glaube ich, dran zu kommen und Frau Merkel eine Frage zu stellen und habe es dann eben ein Stück weit so konfrontiert mit den Zuständen und habe ihr auch eben vorgeworfen, dass sie in ihren 12 Jahren Regierungszeit das Thema Pflege auch ein bisschen, oder was heißt ein bisschen, ein gutes Stück vernachlässigt hat. Und wahrscheinlich war es eine glückliche Fügung, dass es gerade in dem Zeitraum auch die Medien für so ein Thema offen waren und dass es dann tatsächlich zu dem Zeitpunkt dann auch ein bisschen länger und ein bisschen mehr auch da geblieben, dieses Thema Pflege, auch wenn sich noch nicht ganz so viel verändert hat, auch wenn es so das ein oder andere gibt, was da vielleicht im Prozess ist aktuell.
Und jetzt, also erleben wir, da war sowieso so lange Zeit viel zu wenig investiert, auch viel zu wenig investiert in die Menschen. Und jetzt kommt Corona noch dazu. Wie ist die Lage? Ich nehme an, das ist extrem unterschiedlich in unterschiedlichen Einrichtungen, gibt's Altenpflege, Krankenpflege und so weiter. Aber wie nimmst du das wahr für die Kolleginnen und Kollegen? Also worunter haben sie momentan zu leiden bei den Arbeitsbedingungen?
Naja, was ich als sehr krass empfunden habe, war, dass eine der ersten Maßnahmen war, die getroffen wurden von der Politik, insbesondere in Person von Herrn Spahn, dass er gesagt hat, wir setzen die Personaluntergrenzen aus. Diese Personaluntergrenzen, die gibt es noch nicht lang. Die gibt es erst seit dieser Legislaturperiode. Für einige Stationen wurden die in der letzten Legislaturperiode beschlossen, dass es die geben soll. Die wurden jetzt eingeführt für diese wenigen Stationen. Die sollten eigentlich oder sollen noch für weitere Stationen kommen. Das heißt, es ist gesetzlich festgelegt, dass es eine maximale Anzahl von Patienten gibt, die eine Pflegekraft in einem bestimmten Bereich betreuen darf. Auf der Intensivstation, also in dem Bereich, wo ich auch arbeite, waren das vorher nachts 3,5 und tagsüber 2,5 Patienten im Durchschnitt pro Pflegekraft. Das ist an sich schon relativ viel für eine Intensivstation. Also da ist man manchmal auch wirklich eine ganze Nacht, 10 Stunden bei einem Patienten beschäftigt, der wirklich akut lebensgefährdet ist. Und wenn man dann 2 oder mehr Patienten hat, die gleichzeitig in einer schlechten Situation sind oder in einer schlechten Verfassung, dann kann das schon kritisch werden und wirklich negative Folgen auch für die Patienten haben, aber natürlich auch für uns, weil es natürlich enormen Stress bedeutet. Man muss sich jetzt vorstellen, dass diese Personaluntergrenzen, die ja wirklich ein Mindestmaß nur an Sicherheit für die Patienten und für uns gewährleisten sollen, dass das Erste war, was ausgesetzt wurde, wo gesagt wurde, okay, wir sind jetzt in einer Situation, da können wir das nicht mehr einhalten oder werden es wahrscheinlich nicht mehr einhalten können, das müssen wir jetzt aussetzen. Man muss sich aber auch gleichzeitig bewusst machen, beispielsweise in Niedersachsen haben im letzten Jahr 1/3 der Kliniken fast permanent Betten gesperrt gehabt auf den betroffenen Stationen von den Personaluntergrenzen, weil sie schon zu wenig Personal hatten, um diese Untergrenzen einzuhalten. Ich kenne Intensivstationen, wo fast die Hälfte der Betten gesperrt waren aufgrund der Personaluntergrenzen. Das bedeutet, wenn diese Untergrenzen dann aufgehen oder aufgehoben werden, werden wieder alle Betten befahren. Das heißt, das Personal dort, was vorher schon an einem Limit gearbeitet hat, was eigentlich nicht wirklich gut ist, das betreut dann auf einmal noch viel mehr Patienten. Auf der Station, wo ich arbeite, ist es zum Glück nicht so. Wir haben im Schnitt einen Schlüssel von 2 Patienten, die wir betreuen. Es gibt aber viele Kliniken, wo das anders ist. Und auch im Altenpflegebereich gibt es Bereiche, wo deutlich mehr Patienten, also da nachts teilweise über 50 oder noch mehr Bewohner auf eine Pflegekraft kommen. Und durch Corona ist es jetzt eben nochmal zu einer Mehrbelastung gekommen. Es gab ja Pflegeheime, wie beispielsweise das in Wolfsburg, wo viele Bewohner erkrankt sind, wo viel Personal erkrankt ist. Da gibt es dann natürlich nochmal gesonderte Schutzmaßnahmen. Patienten und Bewohner müssen isoliert werden. Man muss sich häufig Schutzkleidung anziehen, Schutzmasken, muss das häufig wechseln von Zimmer zu Zimmer. Das ist eine zusätzliche Arbeitsbelastung und verschärft natürlich nochmal diese Situation.
Da muss man ja eigentlich sagen, also weil in der politischen Debatte ist es ja immer so, wie viele Intensivbetten gibt es eigentlich und die konnte man aufstocken und so weiter, aber so wie sich das anhört, wie du es eigentlich berichtest, ist ja wirklich das Personal so die Schwachstelle des Systems, könnte man sagen. Weil wenn, also sehr schön, wenn es dann noch Betten gibt, aber wenn du sagst, mehr als 2 Patienten sind zum Beispiel auf der Intensivstation gar nicht möglich, dann scheint ja eigentlich wirklich das Problem zu sein, oder?
Eben, genau. Und das stört mich eben auch, dass das auch in der öffentlichen Berichterstattung teilweise auch von Medien, wo ich das nicht erwartet hatte, beispielsweise Quarks, was ich eigentlich immer sehr geschätzt habe als Medium, weil die immer sehr objektiv, auch wissenschaftsbezogen berichten. Die haben dort auch, ich glaube, auf Facebook hatte ich das gesehen, einen Beitrag, wo das mal im Vergleich dargestellt wurde zu vielen anderen Ländern, dass wir eines der Länder sind, die meisten Intensivbetten auf eine festgelegte Anzahl von Bewohnern haben. Ich glaube, das waren auf 100.000 Einwohner. Und daraus wurde dann die Schlussfolgerung gezogen, wir hätten doch ein relativ gutes Gesundheitssystem. Und ich finde, das ist sehr schade, dass man da so einfache Schlüsse zieht und nicht hinterfragt, wer kümmert sich denn eigentlich um die Patienten, die dort sind? Und braucht es da nicht vielleicht auch Ärztinnen und Ärzte und Pflegekräfte und anderes medizinisches, fachliches Personal, was sich eben um die Leute kümmert? Und das wurde da irgendwie gar nicht mit einbezogen in diese Recherchen und auch in diese Vergleiche. Und da muss man dann tatsächlich auch sagen, wenn man sich da den Vergleich zu anderen Ländern in der EU, aber auch international anschaut, beispielsweise USA oder Norwegen, dann schneiden wir da deutlich schlechter ab. Also wenn man jetzt mal Norwegen als Beispiel nimmt, dort betreut eine Pflegefachkraft im Schnitt etwas über 5 Patienten. Bei uns sind es im Schnitt 13. Also wir haben fast die dreifache Anzahl an Patienten. Ich war damals nach der Wahlarena in einem Format mit dem WDR für die Story auch in Norwegen an der Uniklinik in Oslo. Und dort war es beispielsweise so auf der Intensivstation, da kümmert sich eine Pflegekraft um einen Patienten. Bei manchen schwerer erkrankten Patienten ist es sogar so, dass sich 2 Pflegekräfte um einen Patienten kümmern. Und das ist eine ganz andere Dimension. Und da hat man einfach auch ein ganz anderes Gefühl, was möglich ist. Also man lernt auch extrem viel in dieser Ausbildung. Eigentlich reicht diese Ausbildung bei weitem nicht hin, um alles zu lernen, was relevant ist für den Beruf. Aber man kann das meiste davon gefühlt auch im Alltag kaum einsetzen, zumindest auf den meisten Stationen nicht. Und dort hat man einfach gesehen, Dinge, die hier gar nicht möglich sind. Also dass sich Leute wirklich länger mal mit dem Patienten unterhalten haben, dass man bestimmte Medikamente nur mit einem 4-Augen-Check gegeben hat. Also dass wirklich 2 Leute draufgeschaut haben, wenn ein Medikament vorbereitet wird. Sowas kenne ich gar nicht in Deutschland, dass man zu zweit draufschaut, wenn ein Medikament vorbereitet wird. Da macht es dann meistens eine Pflegekraft auf Normalstationen irgendwie im Nachtdienst oder wann, die dann dafür 40 Leute eben mal schnell zwischendrin immer wieder, wenn sie mal Zeit hat, die Medikamente stellt. Das wäre da ein No-Go gewesen. Und da ist einfach ein Riesenunterschied in der Dimension dazwischen.
Ja, und dazu diese Ersparnis. Also ich kenne eine Geschichte aus meinem eigenen Leben. Mein Vater war viele Jahre krank, bevor er leider er starb. Und das war so oft, das war im britischen Gesundheitsdienst. Und wenn nicht genug Leute da sind, man denkt, man spart damit Geld, aber das stimmt einfach nicht. Er hatte eine offene Herzchirurgie gehabt, hatte sich beim einmal ergeben über dem eigenen Brustkorb Und man versucht, eine Krankenschwester und Krankenpfleger zu rufen. Die können nicht kommen, weil gerade überall die Piepser losgehen. Die müssen sich beeilen. Da gibt's Dinge, die dringend gemacht werden. Und ein Monat später muss sein Sternum rausoperiert werden, weil das sich entzündet hat, weil niemand das einfach wegputzen konnte. Und da sieht man, welche Rattenschwanz an Konsequenzen kommt, wenn einfach nicht die Menschen nicht da sind, die wirklich helfen können. Und man möchte Geld sparen, und dann hat man den Pflege nicht. Aber dafür, was sind die medizinischen Konsequenzen? Also das war wirklich erschreckend, weil man konnte sehen, was da passiert, und niemand konnte was machen. Also das, ich schaudere immer noch, wenn ich dran denke. Und jetzt in der Krise, also ich hatte gerade einen Artikel gelesen aus China, ein Bericht, dass man eigentlich 6 Stunden Schichten arbeiten soll, weil man damit Leben rettet, weil die hygienische Vorschriften, besonders da, wo es wirklich wirklich intensiv zugeht in Wuhan und so weiter, 6 Stunden Schichten retten Leben. Das war so ein Motto, was die rausgehauen haben, weil die haben gemerkt, 8 Stunden, das kriegt keiner hin, immer die ganzen Vorschriften einzuhalten. Und dann just in dem Moment, da kommt so die Nachricht, Hubertus Heil hat beschlossen, dass die Pflegekräfte 12 Stunden Schichten arbeiten sollen. Und wiederum die medizinischen Konsequenzen von solchen Ersparnisse eigentlich ganz nach hinten losgeht.
Ja, also ich hatte irgendeinen Artikel, hatte ich dazu auch gelesen, zu diesen 6-Stunden-Schichten. Ich muss sagen, ich komme mit 8 Stunden eigentlich gut hin, aber das ist halt genau für diese Extremsituation, wo man sich dann wahrscheinlich um deutlich mehr Patienten noch kümmern muss. Und ich kenne das auch, gerade im Nachtdienst, wo man sowieso dann nochmal, wo es nochmal anstrengender ist, auch sich zu konzentrieren. Und das ist ja auch das, was ich so auch belastend finde bei der Arbeit, dass man eben einen Job hat, wo man wirklich von Beginn der Schicht, wenn man die Verantwortung für die Patienten übernommen hat, bis zum Ende der Schicht, wo man sie dann wieder an die nächste Pflegekraft sozusagen übergibt, trägt man Verantwortung für mindestens ein und in der Regel eher mehrere Menschenleben. Und das ist halt so, dass man da wirklich jede Sekunde fokussiert sein muss. Man muss immer den Überblick haben über alle Medikamente, die laufen. Also da laufen ja wirklich über viele Perfusoren gleichzeitig Medikamente intravenös in den Patienten, die zum Teil bei kleinsten Dosisabweichungen schon sehr, sehr schwerwiegende Folgen haben. Und leider kommt es bei vielen gar nicht so an, dass wir dort auch eine sehr hohe Verantwortung tragen. Also das deutsche Gesundheitssystem ist auch in der öffentlichen Wahrnehmung sehr Ärzte und Ärztinnen zentriert. Das heißt, dass viele immer diese Erwartung haben, dass wir eine Berufsgruppe sind, die assistiert, die auf Anweisungen Dinge ausführt und selbst relativ wenig Verantwortung dabei übernimmt. Also ich lese häufig dann in den Kommentaren auch manchmal, ja, wenn du mehr Geld verdienen hätten würdest oder wollen würdest, dann hättest du halt Arzt werden müssen oder müsstest irgendwas machen, wo man halt mehr Verantwortung trägt, zum Beispiel als Ingenieur oder sowas. Und viele verstehen eben leider nicht, dass wir da auch eine sehr hohe Verantwortung tragen und dass viele praktische Dinge auch von uns gemacht werden, die ganzen Medikamentenwechsel und alles, was irgendwie am Patienten ist, was jetzt nicht irgendwie hochgradig invasiv ist, wie eine Intubation oder eine OP, da machen wir halt auch viel von, die Intensivpflegekräfte und die Pflegekräfte auf den Intensivstationen und auch auf den Normalstationen tragen die natürlich eine hohe Verantwortung. Da hat man dann teilweise 15 oder noch mehr Patienten und da kommt es eben darauf an, dass wir die Veränderungen erkennen, wenn die Ärzte und Ärzte, die auch viel zu tun haben, morgens da 5 Minuten in der Visite drin sind, die kennen die Patienten kaum, die kennen die Patienten vom Papier, die kennen die Laborwerte, aber unsere Beobachtungen, unsere Maßnahmen sind es eben, die auch sehr entscheidend sind. Und wenn man dann überlegt, dass man so eine hohe Belastung hat, gerade was das Kopfmäßige auch angeht, also ich finde, das Körperliche ist auf einer Intensivstation sowieso meistens nochmal deutlich weniger, weil man eben 2 Patienten hat oder 3 Patienten und nicht 15 oder 50 wie im Pflegeheim teilweise. Aber da ist auch gerade der Kopf, das ist das, was ich so anstrengend finde und was ich belastend finde, dass man wirklich so fokussiert sein muss und viele Sachen doppelt und dreifach überprüfen muss. Und nach 12 Stunden, da werden definitiv gerade bei steigender Belastung irgendwann auch Fehler passieren. Und es ist ja auch kein Wunder, dass, wenn man sich zum Beispiel anguckt, eine Berufsunfähigkeitsversicherung abzuschließen. Das klingt erstmal als ein abstraktes Thema, Aber das ist eigentlich ein ganz entscheidender Faktor, um zu erkennen, was eigentlich auch mit diesem Beruf falsch ist. Weil wenn ich das vergleiche, die gleiche Auszahlungssumme, die ich in einer Berufsunfähigkeitssituation bekommen würde, wie ein anderer Freund von mir, der aber einen Job macht in einem Büro mit einer Ingenieursausbildung oder ähnliches, und dann das vergleicht mit dem, was ich mache, zahle ich fast den doppelten Beitrag, weil die Wahrscheinlichkeit, dass ich es bis zur Rente schaffe in diesem Beruf, deutlich geringer ist als in den meisten anderen Berufen. Und durch solche Maßnahmen zu sagen, wir machen jetzt mal eben 12-Stunden-Schichten, verändert man das ja nicht zum Positiven. Und man gefährdet damit Patienten, Menschenleben, aber auch unsere Leben, weil wir dadurch einfach auch krank werden. Also es gibt so viele Kolleginnen und Kollegen, die sagen, die können das einfach nicht mehr. Es arbeiten auch viele Frauen in dem Beruf, 85% in der Krankenpflege. Meistens ist es so, dass durch die schlechtere Entlohnung im Vergleich mit den Berufen, die mehrheitlich durch Männer ausgeübt werden, die Frauen dann auch diejenigen sind in der Ehe, die dann halt die schlechtere Steuerklasse bekommen und dadurch dann weniger arbeiten. Die müssen zu Hause noch die Erziehungsarbeit übernehmen, teilweise noch Angehörige pflegen. Also viele sind da permanent am Limit. Wenn sie zu Hause sind, wenn sie bei der Arbeit sind, wenn sie auf dem Weg von der einen Seite zur anderen Seite sind, und diese Menschen sind einfach ausgebrannt, die können nicht mehr. Und dann kommt leider ein sozialdemokratischer Arbeitsminister, und ich bin ja selber bekennendes SPD-Mitglied, und dann kann ich das nicht nachvollziehen. Und dann habe ich da wirklich auch kein Verständnis für. Ja, das hattest du ja,
also ich habe ja auch den Tweet, den du dazu gemacht hast, dann ja auch aufgenommen für den Artikel, weil mich das auch so aufgeregt hat. Ich habe dann ja auch darüber geschrieben, dass die Gewerkschaften da auch nicht einknicken dürfen und dass das von einem SPD-Arbeitsminister kommt, ist irgendwie noch mal krasser, weil halt wie du sagst, also eigentlich ist gerade so klar geworden, wie systemrelevant eigentlich diese Berufe sind, also wie ihr, was für eine Arbeit ihr macht, dass daran tatsächlich sich Leben und Tod entscheidet, das wussten wir auch schon vorher, aber jetzt wird es halt noch mal deutlicher, noch mal klarer. Und dass dann halt gerade nur wirklich minimale Dinge da verteidigt werden, aber sogar eigentlich die Arbeitsbedingungen schlechter werden, anstatt sich zu überlegen, wie kann man diesen Beruf jetzt attraktiver machen, so machen, dass Leute sagen, okay, ich mach das gerne, aber ich will dafür auch vernünftige Arbeitsbedingungen haben oder einen vernünftigen Lohn. Und dann gleichzeitig, das finde ich so abstrus, jeden Tag hier bei mir um 21 Uhr klatschen die Leute und ich weiß nicht, was du von diesem Klatschen hältst, aber mich macht das wirklich ein bisschen aggressiv, weil ich irgendwie denke, oh Gott, die Leute sollen sich gewerkschaftlich organisieren oder wir müssen irgendwie protestieren und diesem Hubertus Heil irgendwie sagen, dass er das nicht machen kann, weil das so eine krasse Verantwortung ist, einfach diese Arbeitszeiten aufzulösen und alle dieses Arbeitszeitgesetz so aufzulockern, ist wirklich eine krasse Nummer. Also ich bin immer noch empört, aber ja, ich weiß nicht, wie siehst du das?
Ja, also ich muss natürlich sagen, ich finde das schon, ich glaube, von denjenigen, die da klatschen jeden Tag, ist das einfach eine schön gemeinte Geste, eine Geste der Dankbarkeit. Und ich nehme den Menschen, die das machen, auch wirklich das als eine solche Geste ab. Ich persönlich profitiere da jetzt nicht von irgendwie, dass ich das toll finde. Ich habe es auch persönlich noch nicht mitbekommen, da wo ich wohne. Ich muss aber natürlich dazu sagen, dass beispielsweise, wenn das Politiker im Bundestag machen, ich das nicht als eine Geste der Dankbarkeit empfinde, weil das sind die Menschen, die tatsächlich an dem Ort sind, wo sie etwas ändern können, wo sie Gesetze beschließen können, um etwas an der Situation für uns zu ändern, um für bessere Bedingungen und auch für bessere Gehälter zu sorgen. Und man sieht es ja an vielen Beispielen jetzt auch in der letzten Zeit, dass relativ schnell relativ viele Mittel, finanzielle Mittel zur Verfügung stehen. Und gerade in unserem Bereich werden sie nicht eingesetzt. Und da fehlt mir halt das Verständnis, warum man nicht diesen Weg geht, um zu sagen, bevor wir Arbeitsschutz außer Kraft setzen, bevor wir, wie teilweise in diesem Gesetz in NRW, wo man Pflegekräfte zur Zwangsarbeit verpflichten wollte, bevor wir solche Wege gehen, warum versuchen wir es da nicht beispielsweise über eine Zulage? Und ich hätte mir da auch gewünscht, dass die Gewerkschaft dann in der Form Verdi, die ja im Moment die Tarifverträge für Pflegende aushandelt, dass von einer Gewerkschaft beispielsweise die Forderung kommt, 5 € Zulage pro Stunde steuerfrei, weil dann setzt man auch einen Anreiz, dass Menschen mehr arbeiten, dass sie sagen, okay, ich habe die Kapazitäten beispielsweise, weil ich ein junger Mensch bin, keine familiären Verpflichtungen, ich kann es auch körperlich und psychisch, bin ich da auch noch belastbar und sage, okay, ich kann noch 1-2 Stunden die Woche mehr machen. Dadurch hätte man viel mehr erreicht, als zu sagen, okay, wir setzen alle Schutzmaßnahmen außer Kraft. Ihr könnt im Prinzip 12 Stunden arbeiten ohne Personaluntergrenzen und das für den gleichen Lohn, den ihr vorher auch bekommen habt. Das ist natürlich nicht der richtige Schritt und ich glaube, das wird uns auch spätestens nach Corona oder in ein paar Jahren um die Ohren fliegen, weil sehr viele sich auch jetzt schon dafür entscheiden, Arbeitszeit zu reduzieren oder den Beruf zu verlassen.
Ja, es scheint immer darum zu gehen, immer bloß das zu machen, was vielleicht diese Lücke stopfen können, außer der Pfleger würdig zu bezahlen. Also das ist immer so konsequent. Bloß nicht eigentlich anheben, wo man anheben müsste. Weil, also wenn man Leute anwerben will, all unsere Marktprediger, die wissen ganz genau, wie das, wann das tut mit hohen Löhnen. Und da haben sie kein Problem, wenn sie rechtfertigen die höheren Gehälter der Banker oder Investmentmanager oder so weiter. Aber wenn es um die Pflege geht, dann bloß nur, dass man mehr ausbeuten darf oder sogar zwangsverpflichten. Ich bin immer sprachlos, wie viel Sexismus noch drin steht, ne, institutionell, dass pflegende Berufe, dass diese Arbeit wird immer weggewischt, die wird nicht wahrgenommen oder wertgeschätzt.
Ja, und vor allem wird man auch mit so einem moralischen Argument dann manchmal platt gemacht. Und ich finde es auch sehr, sehr kritisch. Das ist halt auch in den Medien sehr verbreitet, weil es wahrscheinlich auch ein schönes Bild ist, immer zu sagen, dieses die Helden des Alltags oder die Pflegehelden und das immer dieses Heroisieren unserer Person, dass man sagt, das ist etwas Besonderes, jemand, der über seine Leistungsgrenzen hinausgeht. Und das mag vielleicht auch stimmen in manchen Teilen, aber irgendwann wird mit diesem Bild, mit unserem Berufsbild, dieses wir geben uns für andere Menschen auf, was uns immer angedichtet wird, was ja gar nicht von den meisten von uns kommt, dass wir sagen, wir wollen das sein oder wir wollen diese Person sein, das wird uns häufig angedichtet, aber damit geht dann auch irgendwann eine Erwartungshaltung einher. Damit geht die Erwartungshaltung einher, dass wir das auch tun, dass wir immer über unsere Grenzen gehen, dass wir uns freiwillig dafür entschieden haben, in einem Beruf zu arbeiten, in der Pflege, wo man nun mal wenig Geld verdient. Und das gehört halt einfach dazu. Wir machen das ja gerne, den Menschen zu helfen. Das schwingt dann immer da so mit und das halte ich für sehr problematisch. Wir sind am Ende des Tages einfach ein Beruf, der eine sehr hohe Verantwortung trägt, der sehr gefragt ist und entsprechend jeglichen. Und da dürfte ja nicht mal der neoliberalste Liberale irgendwie was dagegen haben. Wir sind einfach ein extrem gefragter Beruf. Die Nachfrage auf dem Arbeitsmarkt ist extrem hoch, bei gleichzeitig sehr niedrigem Angebot. Da müsste nach jedem Marktmodell der Preis enorm in die Höhe steigen und wir müssten Bombengehälter haben. Aber komischerweise versagt genau an dem Punkt der Markt im Gesundheitswesen, auch wenn er an anderen Stellen ganz schön anders funktioniert.
Ja, und trotzdem natürlich mit Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen halt Profite gemacht werden. Also in die Richtung funktioniert es, glaube ich, schon, dass damit dann trotzdem Geld gemacht wird auf einer bestimmten Seite, aber natürlich das überhaupt nicht bei euch oder bei den Leuten ankommt. Und du würdest also sagen, wirklich das Gehalt wäre so ein Hebel und wäre auch deine Hauptforderung von der Gewerkschaft. Also man könnte ja eben auch sagen, die Arbeitszeiten oder Arbeitsbedingungen, aber so, es gibt ja so verschiedene Hebel, die man nennen würde und du würdest sagen, 5 Euro pro Stunde mehr und dann kommen auch Leute.
Jein, also ich glaube, dass das Gehalt der entscheidendste Faktor mit ist, um mehr Menschen für diesen Beruf zu begeistern. Und dabei geht es nicht darum, dass sich jemand für den Pflegeberuf entscheidet, weil man dort viel Geld da verdient, sondern eher, dass man vermeidet, dass sich Menschen dagegen entscheiden, weil man zu wenig Geld verdient. Das ist, glaube ich, eher das Problem. Also, dass es viele gibt, die sagen, finde ich eigentlich gar nicht so uninteressant, gerade wenn sie sich auch damit auseinandergesetzt haben, wie komplex dieses Berufsbild tatsächlich ist, die dann aber sagen, oder spätestens, wenn sie ein paar Jahre gearbeitet haben, nee, für die Belastung ist mir das einfach auf Dauer zu wenig, da kann ich anderes machen, wo ich das Gleiche oder mehr bekomme und ein deutlich ausgeglicheneres Leben führe. Und ich glaube, die anderen Faktoren neben dem Gehalt sind zum einen auch die Arbeitszeit, definitiv. Ich glaube, ein solcher Beruf ist auf Dauer nicht in Vollzeit ausführbar. Also es gibt ganz, ganz wenige, die ihr Leben lang in Vollzeit gearbeitet haben. Es gibt sehr viele, die auch schon weit vor 30, auch ohne, dass sie Kinder haben oder Familie, sagen, dass die Arbeitszeit auf 80% oder 70% reduzieren, weil es eben auf Dauer sonst so eine hohe Belastung ist. durch den Schichtdienst. Es ist ja so, dass man, also ich habe beispielsweise eine 38,5-Stunden-Woche im Schnitt. Aber es ist dann nicht so, dass man immer dieses Gefühl hat, wie das früher beispielsweise in der Schule oder in der Ausbildung in den Schulblöcken war, dass man freitags ein bisschen früher Schluss hat vielleicht und dann hat man 2 Tage frei und erholt sich da. Sondern es ist halt so, man kommt aus dem Nachtdienst und den Tag, wo man aus dem Nachtdienst kommt, der gilt schon im Dienstplan als freier Tag. Und man arbeitet ja bis 6.30 Uhr morgens. Und bei mir zumindest auf der Station ist es Gott sei Dank so, dass man dann mehrere Tage danach frei hat. Es gibt aber auch Stationen und Dienstleitungen oder Stationsleitungen, die Dienstpläne schreiben, wo die Menschen dann oder die Kollegen irgendwie dann einen Tag frei haben nach dem Tag, wo sie aus dem Nachtdienst gekommen sind und dann schon wieder zum Frühdienst antanzen müssen. Und da hat man einfach keine Erholung. Das dauert manchmal wirklich mehrere Tage, bis man wirklich aus diesem Rhythmus wieder rauskommt. Wenn man jetzt beispielsweise 5 Tage immer von abends 20.30 Uhr bis morgens 6.30 Uhr gearbeitet hat, dann kann man nicht nach 2 Tagen schon wieder umschalten und fängt um 6 Uhr an zu arbeiten und arbeitet dann bis 14 Uhr. Also das ist halt in so einem Beruf allein schon aufgrund des der Schichtmodelle und auch aufgrund der hohen Belastungen bei der Arbeit, muss man einfach die wöchentliche Arbeitszeit deutlich reduzieren. Also mindestens als Zwischenschritt auf 35 Stunden und langfristig eher auf 33 Stunden reduzieren in Vollzeit. Und dann kann man ja immer noch sagen, wir machen Anreizmodelle, wo wir sagen, okay, du bist jung, du hast die Kraft und hast auch den Willen und möchtest eine Schicht mehr machen die Woche, dann vergüten wir das mit 100% Zuschlag. Und dann hat man ruckzuck wahrscheinlich genauso den Dienstplan abgedeckt, aber bezahlt eben denjenigen, die nicht die Kraft für Vollzeit haben, einen vollen Lohn bei weniger Arbeitszeit. Und diejenigen, die sagen, ich schaffe mehr, kriegen noch einen Bonus obendrauf. Und das fände ich wirklich gerecht und fände ich auch sinnvoll. Und das würde eine enorme Attraktivitätssteigerung für diesen Beruf bedeuten. Und das andere oder der dritte Punkt ist natürlich die Arbeitsbedingungen an sich, die maßgeblich in der Pflege durch den Personalschlüssel beeinflusst werden. Wenn man immer mehr Patienten betreuen muss, dann kann man irgendwann nicht mehr. Das heißt, sie müssen für die Patienten, aber auch für uns, da eine ganz klare Grenze einziehen und sagen, so viele Patienten und nicht mehr. Und diese Personaluntergrenze, die ist auch erstmal nur ein Zwischenschritt. Langfristig müssen wir dahin kommen, dass wir eine bedarfsgerechte Versorgung haben, dass wir sagen, die Krankenhäuser, und wir haben nun mal ein Gesundheitssystem, ob man das jetzt gut oder schlecht findet, es ist jetzt erstmal der Status quo, das eben auf Wirtschaftlichkeit aufbaut, dass das mit Marktmechanismen zum Teil funktioniert, da müssen wir eben in diesem System, wenn wir es nicht gleich komplett ändern können, müssen wir sagen, okay, da müssen wir Anreize für die Krankenhäuser schaffen, dass die Krankenhäuser finanziell belohnt werden, die viel Pflegepersonal einsetzen, die einen guten Personalschlüssel haben und die Krankenhäuser, die einen schlechten haben, werden sanktioniert. Dann schafft man nämlich auch einen Anreiz für mehr Qualität, weil Qualität ist im Moment im Gesundheitswesen ist kein Maßstab für eine gute Entlohnung an die Krankenhäuser. Da wird hauptsächlich viele OPs, viele Eingriffe, viel Diagnostik, das wird belohnt. Aber die Qualität der Versorgung, die wird nicht belohnt.
Ja, und da wieder sieht man, dass sie eigentlich die Marktmechanismen versagen, weil eigentlich wäre es normal, man würde denken, dann bessere Qualität müsste besser belohnt werden, aber kommt nicht zu Geld. Und anstattdem nutzt man die Gesetzesinstrumente, ist irgendwie Sozialismus gegen die Armen oder zugunsten der Aktieneigner von Krankenhäusern, um eben Pflegelöhne und Pflegearbeitsbedingungen da nach unten zu drücken. Da ist die Frage, also ich bin voll auf deiner Seite, besonders bei den Schichten. Ich habe früher in ganz anderem Beruf Nachtschichten gemacht. Das hat mich so kaputt gemacht. Ich konnte es einfach körperlich nicht mehr nach recht kurzer Zeit. Das Leben war einfach nicht mehr lebenswert. Ich kam damit gar nicht klar. Und man sieht von der Statistik, Menschen leben mehrere Jahre weniger infolge dessen, wenn die Nachtschichten schieben. Und dass das nicht entsprechend belohnt wird, dass du vielleicht 10 Jahre weniger Lebenserwartung hast, ist nicht nur irrsinnig, es ist moralisch falsch, ne? Das wird einfach von dir erwartet. Aus Liebe zum Patienten. Also immer auf diesen Nummer so gedruckt. Aber wenn wir sagen, okay, die Politik macht es nicht. Man will bessere Arbeitsbedingungen, man will eine bessere Bezahlung, man will einen besseren Personalschlüssel und. Wie kriegt man das hin? Weil natürlich der klassische Weg ist die gewerkschaftliche Organisation, Nur das Organisationsgrad unter Pflege ist meistens sehr schlecht, besonders dann Altenpflege oder die vielen, vielen oft Osteuropäerinnen, die schwarz arbeiten, wo das eigentlich nicht nur geduldet ist, sondern eigentlich systemrelevant ist, weil sonst würde man mit dem Pflegebedarf in Deutschland gar nicht mehr zurechtkommen, Leute, die schwarz arbeiten aus dem Ausland. Wie kriegt man das hin, dass wir tatsächlich hier gewinnen? Weil das scheint mir ein lebenswichtiger Kampf. Es ist ein systemrelevanter Kampf, dass die Pflege ausreichend belohnt wird.
Ja, das ist tatsächlich das Riesenproblem, wo ich mir halt auch die Gedanken mache, wie kann man das ändern? Und das ist halt wirklich schwierig. Also ich versuche es ja auch immer wieder im persönlichen Gespräch auf der Station oder wenn man mal bei Veranstaltungen ist, wo mehrere Pflegekräfte sind, mal auch über dieses Thema zu reden, gerade gewerkschaftliche Organisationen. Es sind einfach sehr wenig Pflegekräfte gewerkschaftlich oder grundsätzlich überhaupt irgendwo organisiert. Das ist schon mal ein Riesenproblem. Und auch diese Kultur, wie das vielleicht in anderen Branchen ist, auch mal Widerstand zu zeigen, auch mal sich nicht mit allem irgendwie abzufinden und auch mal zu sagen, nö, das machen wir nicht mit, die ist gefühlt auch nicht so stark. Also das ist sehr unterschiedlich. Da gibt es Stationsteams, die sind sehr aufmüpfig und sagen auch, wenn ihnen was nicht passt und kriegen dann auch so manche Sachen verändert. Es gibt aber viele, wo auch beispielsweise dieses Einspringen ist ja so ein Riesenthema auch in der Pflege ist, wo es dann heißt, ja, jetzt ist jemand krank geworden am Wochenende und dann gibt es immer diejenigen, die sagen, ja, na gut, dann springe ich ein, ich kann ja die Kollegen nicht im Stich lassen. Und das ist halt ein Riesenproblem, weil dieses im Stich lassen auch von vielen Arbeitgebern instrumentalisiert wird, weil die sagen, ja, ich muss jetzt hier aber den Dienstplan, wir haben die Patienten, du kannst sie doch nicht alleine lassen. Und im Pflegeheim wird das durch die langfristige Bindung, die man da aufbaut, da sind ja viele, die Bewohner über Jahre hinweg versorgen, das wird dann natürlich nochmal deutlich mehr missbraucht, weil einfach diese Bindung auch stärker ist als zu einem Patienten, den ich jetzt 3 Tage im Krankenhaus betreue. Und da wird das eben tatsächlich dann missbraucht, in dem Sinne, dass man sagt, ja, du hast eigentlich frei, aber wir können doch die Leute hier nicht im Stich lassen. Du kannst doch deine Kollegen nicht im Stich lassen. Und dann sagen die Leute, ja gut, dann springe ich ein. Und die haben dann zum Teil schon 12 Tage durchgearbeitet und müssen am Montag wiederkommen und springen trotzdem am Sonntag ein. Und dann ist das nur eine logische Konsequenz, dass es irgendwann nicht mehr geht. Und das muss man irgendwie durchbrechen und vor allem den Menschen auch bewusst machen, wer die Verantwortung trägt. Das Pflegeheim schließt einen Vertrag mit der Kasse, mit dem Bewohner, mit wem auch immer, oder das Krankenhaus schließt einen Vertrag und sichert in diesem Vertrag die Gesundheitsversorgung für den Patienten, für den Bewohner zu. Die sichert das zu. Das Krankenhaus nimmt dafür Geld und sagt, wir versorgen dich. Dann hat das Krankenhaus, die Klinikleitung, die Pflegedienstleitung oder die Pflegedirektion, die trägt die Verantwortung dafür zu sagen, dass wir genug Pflegekräfte haben. Und jeder, der so einen Dienstplan schreibt, der muss eigentlich verstehen, dass er einen Dienstplan so zu schreiben hat, dass er eine normale Krankheitsquote locker tolerieren kann und dadurch nicht die Versorgung in Gefahr gerät. Aber bei mir war es so, und das ist bei, würde ich schätzen, fast allen Pflegekräften so, dass es schon in der Ausbildung so war, wo man ja eigentlich ist, um zu lernen, nicht um zu arbeiten in erster Linie, sondern erstmal auch Dinge zu lernen, dass es schon für Stress auf der Station gesorgt hat, wenn ein Auszubildender ausfällt, weil das schon ganz viel ins Wanken bringt. Und wenn man das merkt, dass ein System schon so fragil ist, dass wenn ein Auszubildender ausfällt, dann kann man sich in etwa vorstellen, wie sehr dieser Personalmangel da ist und wie am Limit die Leute sind. Und dann muss man sich eben fragen, woher soll die Kraft jetzt kommen, von diesen Menschen sich zu organisieren und irgendwie den Spieß irgendwie umzudrehen und da zu einer anderen Situation zu kommen. Und dann gibt es ja nun mal nicht viele Anlaufstellen. Es gibt den DBFK, das ist der Berufsverband, der aber nur einen sehr geringen Organisationsgrad hat. Dann gibt es Verdi, die aber auch nur einen geringen Organisationsgrad haben. Man weiß nicht genau, wie viele Pflegekräfte bei Verdi organisiert sind. Ich schätze mal, es sind so vielleicht um die 10%, aber das werden im dann im Krankenhaus vor allem die Pflegekräfte sein. In den alten Pflegeheimen wird es nochmal wieder weniger sein. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich habe nicht das Gefühl, dass Verdi da wirklich vorprescht und sagt, wir sind jetzt hier die richtige Kampfgewerkschaft für die Pflege und wir hauen jetzt mal richtig auf den Tisch und versuchen richtig das Ruder rumzureißen, sondern es ist immer so ein Geplätscher vor sich hin. Jetzt kam, ich glaube, letztes oder vorletztes Jahr diese TVL-Verhandlungen, also Tarifvertrag der Länder, da geht es hauptsächlich um Unikliniken und sowas. Und dann kommt man dazu so Tarifabschlüssen, wo jährlich irgendwie um 2-3% der Lohn erhöht wird. Und das in einer Situation, wo man wirklich sagen muss, hier ist Potenzial für deutlich mehr. Und dann habe ich ein Stück weit auch Verständnis für diejenigen, die sagen, wozu soll ich jetzt 20, 30 oder 15 Euro, je nachdem, wie viel man halt verdient, in die Gewerkschaft einzahlen, wenn ich nicht das Gefühl habe, die setzen sich für mich ein. Wenn die für unterschiedliche Berufsgruppen unterschiedliche Forderungen aufstellen, wo man dann das Gefühl hat, das passt alles irgendwie nicht zusammen. Und ich glaube tatsächlich, und ich bin, glaube ich, vor einigen Jahren oder irgendwie am Ende der Ausbildung bei Verdi eingetreten und glaube, dass Verdi nicht es schaffen wird, irgendwas zu verändern in der Pflege, also zum Guten. Und glaube tatsächlich, dass wir aktuell nicht umherkommen, um eine eigene Gewerkschaft oder dass wir irgendwie eine Art Bewegung brauchen, die mehr Menschen einsammelt. Und ich mache mir da auch Gedanken drüber, weil ich habe jetzt natürlich auch festgestellt, na klar, man kann auf die Politik hoffen, man kann sich auch in den Parteien engagieren und finde das auch extrem wichtig, dass es dort mehr Leute aus dem Bereich der Pflege gibt, dass mehr auch in die Parteien eintreten, jetzt unabhängig ob SPD oder eine andere Partei, einfach in die Parteien gehen, weil das schon auch Organisationsstrukturen sind, wo wenn man eine gewisse Anzahl an Leuten hat, die ein Ziel verfolgen, auch durchaus was erreichen kann. Aber da fehlt es eben noch. Und das andere ist eben, wo ich mir Gedanken mache, wie kriegt man Pflegekräfte versammelt? Wie können wir es schaffen, vielleicht eine Bewegung in Gang zu bringen oder irgendwas, womit wir Schlagkraft entwickeln können? Und da habe ich bisher noch kein Rezept gefunden, aber habe schon, sage ich mal, das Interesse oder versuche da auch irgendwie voranzukommen, irgendwas zu entwickeln, wo ich sage, wir schaffen vielleicht eine Plattform, wo man erstmal ganz unverbindlich Leute einsammeln kann, ohne dass die erstmal Beiträge zahlen oder irgendwas, einfach sich erstmal zu organisieren, vielleicht in so Organisationsstrukturen, wie das Fridays for Future gemacht hat, einfach erstmal Leute zu vernetzen und dann zu gucken, was kann man daraus entwickeln und schaffen wir es vielleicht, eine eigene Gewerkschaft auf die Beine zu stellen und dann mal Tarifverträge auszuhandeln, wo die Leute sagen, ja Mensch, da lohnt es sich einzutreten. Und bei den Ärzten beispielsweise, die haben ja den Marburger Bund, da funktioniert das gut. Also die haben einen hohen Organisationsgrad unter den Ärzten, deutlich höheren als unter Pflegenden. Und die bekommen gute Ergebnisse für ihre Berufsgruppe. Und das ist leider auch so ein Ding im Gesundheitswesen, dass wir einen Topf haben im Krankenhaus und der wird aufgeteilt. Und wenn die einen mehr bekommen, dann ist es nun mal so, dass die anderen weniger bekommen. Und dadurch, dass die Ärzte eben eine eigene Gewerkschaft haben, ist es schwierig. Also die schießen jetzt nicht gegen die Pflegekräfte oder andersrum, aber es ist nun mal so, wenn die mehr bekommen, und es ist auch in der Entwicklung so gewesen, dass der Anteil in den Krankenhäusern, der für Ärzteschaft und für Medizin ausgegeben wird, gestiegen ist, während die Ausgaben im Personalbereich der Pflege gesunken sind oder stagniert haben oder nur sehr wenig angestiegen sind und dass es da ein deutliches Auseinanderklaffen gab.
Das sind sehr, sehr spannende Überlegungen, glaube ich, weil das tatsächlich so die Krux ist und ich kenne das so ähnlich aus dem Sozial- und Erziehungsbereich, wo es ja auch halt das erste Mal überhaupt seit langem auch eben einen Streik gab unter Erzieherinnen und da ist das ja so ähnlich, dass man sagt, wir können die Kinder nicht allein lassen und auch die Eltern nicht und so. Man hat natürlich das gleiche Bild so ein bisschen wie, glaube ich, bei den Pflegekräften auch. Und da meine ich auch, war eigentlich eine gesellschaftliche Unterstützung für den Beruf so groß, dass man noch kämpferischer, also aus meiner Sicht, hätte auftreten können an dem Punkt und nicht die Tarifverhandlung relativ früh beenden können. Es ist jetzt vielleicht ein anderer Fall, aber ich glaube, es ist schon so ähnlich, dass man sagen kann, gerade jetzt wird das tatsächlich mit was ist systemrelevant und welche Berufe sind irgendwie wichtig und unterbezahlt und wo gibt es Personalmangel, das ist so, liegt so offen auf der Hand und ich meine eigentlich auch, dass es mehr gesellschaftliche Unterstützung dafür auch geben. Also dass man tatsächlich auch dafür Akzeptanz schaffen könnte, zu sagen, wir können eine Art Streik organisieren, aber wir müssten uns halt überlegen, natürlich wie, dass da natürlich keine Menschenleben bei gefährdet werden, aber wir müssen ja trotzdem irgendwie diese Schlagkraft entwickeln. Und ich glaube auch, dass entweder müssen sich die Organisationen da verändern, oder, also ich wäre interessiert zu sehen, was passiert, wenn du sowas organisieren würdest, weil man dann ja tatsächlich nochmal Druck von einer ganz anderen Seite aufbaut. Und ich bin mir nicht sicher, was da der beste Weg ist, aber ich bin auch zunehmend frustriert, weil ich glaube, dass es eigentlich gerade viele Chancen gäbe, wirklich Druck auszuüben. Vielleicht ist das zu naiv gedacht, aber irgendwie haben wir auch keine Wahl so richtig.
Ja, also ich glaube tatsächlich, nur um das kurz zu diesem Streikthema zu sagen, im Pflegeheim halte ich es auch wirklich für schwierig, also gerade auch moralisch, weil da ist eben der Bestand an Bewohnern, der ist sehr beständig, also da die kommen nicht und gehen jede Woche wie beliebig im Krankenhaus eben für, aber ich glaube, das ist eben, und das ist eben das Wichtige, dass man aufhört, unsere Berufsgruppe so aufzuspalten in Altenpflege, ambulante Pflege, Krankenpflege, sondern das wäre auch mir ein wichtiges Anliegen, in so einer gewerkschaftlichen Organisation zu sagen, wir sind eine Berufsgruppe und wir kämpfen zusammen für einen Tarifvertrag. Und natürlich hat man auch im Krankenhaus, und ich finde, das ist auch okay, dass man da Aufspaltung hat zwischen denjenigen, die nochmal eine Fachweiterbildung haben, diejenigen, die ein Studium gemacht haben, diejenigen, die vielleicht in einem Bereich wie Intensivstation arbeiten, was einfach nochmal eine höhere Belastung auch mit sich bringt. Das finde ich ja vollkommen okay, dass man da Zulagen für unterschiedliche Bereiche macht. Aber dass man zusammen streikt und zusammen kämpft, das ist viel sinnvoller, weil es gibt natürlich im Krankenhaus ganz andere Möglichkeiten. Zum Beispiel diese ganzen elektiven Bereiche, wo man sagt, da werden jetzt Sachen durchgeführt, die müssen wahrscheinlich nicht sofort gemacht werden, wo natürlich Patienten dann auch drunter leiden, bei deren OP verschoben wird. Aber das sind grundsätzlich Sachen, die man machen kann. Und man muss ja in einem Krankenhaus nicht gleich den ganzen Betrieb lahmlegen. Man muss natürlich intensiv und Notfallversorgung aufrechterhalten. Aber wenn man mit genügend Vorankündigung, und das ist auch schon zum Teil passiert, sagt, wir bestreiken jetzt beispielsweise den orthopädischen Bereich und machen nur Notfallversorgung, also Unfallchirurgie, und kündigen das einen Monat vorher an, dass an dem Montag, Tag X, dort bestreikt wird, dann finde ich, ist das auch moralisch vertretbar, weil man einfach sagt, wir kämpfen ja nicht nur für uns, wir kämpfen für bessere Arbeitsbedingungen, für bessere Löhne, aber davon profitieren ja auch auf Dauer die Patientinnen und Patienten. So kann man das natürlich auch sehen. Und ich glaube, dass es dann da auch Möglichkeiten gibt. Nur muss man sich eben erstmal vernünftig organisieren. Und ich wäre bei jedem Streik sofort dabei. Ich möchte aber dann auch eine Gewerkschaft haben, die nicht beim ersten Tarifangebot einknickt und auf die Knie fällt und sagt, das ist das Beste, was wir je erreichen konnten, sondern ich will eine Gewerkschaft, die da im Verhandlungszimmer auf den Tisch haut, bis das Holz splittert und die da mit Tarifergebnissen rauskommt, wo man sagt, ja, das kann sich sehen lassen. Und das vermisse ich einfach.
Also da kann man vielleicht ein bisschen gen Westen gucken, weil da, wo das Neoliberalismus am fortgeschrittensten ist, also besonders in der USA, wo Gewerkschaften sehr wenig Rechte haben, da erlebt man nicht von den Gewerkschaftsfunktionären, aber aus den Graswurzeln, sowohl in den erziehenden Berufen, aber auch als auch in Pflege, dass eine ganz neue militante Generation zusammengekommen ist. Wir haben vor mehr als einem Jahr eine Folge gemacht mit Jane McAlevey, die ist Gewerkschaftsorganisatorin in Amerika, hat sehr viel zum Beispiel mit Krankenpfleger und Krankenpflegerinnen vor allem in Nevada gemacht. Das sind so fast alle mit migrantischem Hintergrund. Oft haben es schwer, so Englisch zu sprechen. Die Folge ist leider auf Englisch, weil Jane nur Englisch spricht. Aber die haben mit einem sehr, also die müssen gegen ganz große Hürden kämpfen. Zum Beispiel, die dürfen sich erstmal erklären im Krankenhaus, wenn die 95% alle Krankenpfleger schon in die Gewerkschaft gebracht haben. Na, also, dass man sich das überhaupt vorstellen, wie viel Organisation notwendig ist, und die dürfen nicht das Gelände betreten, ne, so viele Leute zusammen zu haben, bevor die überhaupt dann offiziell tätig werden dürfen in solchen Staaten wie Nevada. Aber die haben extrem große Kämpfe geführt und erfolgreich zum Sieg. Und da sind die Krankenpflegerinnen, die sind mit im Verhandlungsraum. Da ist eine völlige Transparenz. Es ist nicht so, Papa macht das für dich, da kommt der Gewerkschaftsfunktionär, ein bisschen wie ein Anwalt, der so reinspaziert mit seinem Aktentasche und dann geht in den Raum mit dem Chef und dann kommt raus und sagt, herzlichen Glückwunsch, ihr habt 1,7% oder so. Aber die sind alle mit dran beteiligt und die entscheiden, ob sie akzeptieren oder nicht. Und vor allem, die haben dieses Konzept des Social Strikes, also des sozialen Streiks. Wir streiken nicht nur als die Pfleger, sondern unsere Angehörige, unsere Familien, die von uns abhängig sind, aber auch die Patienten, auch die Familien der Patienten, also die ganze Bevölkerung, weil irgendeines Tages sind wir wahrscheinlich alle dran in eine Pflegesituation, wo wir selbst gepflegt werden müssen. Es liegt in alle unsere Interessen und man versucht, ach ja, die Pfleger streiken gegen die Gepflegten. Nein, wir die Pfleger und wir die Gepflegten, wir streiken zusammen gegen eine Renditewahn, die immer auf Kosten sowohl von den Patienten als auch von den Pflegerinnen dann getrieben wird. Aber man muss eben solche Bündnisse zu schmieden, das braucht ganz viel Arbeit und ich glaube, die Gewerkschaften, obwohl deren Wurzeln daran liegen in der 19. Jahrhundert oder so, die haben das einfach leider vergessen. Ne? Es ist Aktentasche 1,7%, herzlichen Glückwunsch. Und diese soziale Bewegung zusammenzuraffen. Aber man merkt, also diese Hunger danach, dieses Verlangen danach, die Akzeptanz von diesen Forderungen ist so hoch in Deutschland. Ja, vielleicht muss man einfach verweigern, alles, die ganze Verwaltungsarbeit, besonders was das Einkassieren von Gebühren für die Pflege, dass man das bestreikt, konsequent. Wir schreiben nicht auf, was wir gemacht haben. Na, wir machen die Pflege weiterhin, aber das Geld kriegt ihr nicht. Also, ich würde sehr, sehr, sehr begrüßen, wenn alle Leute, die das hören, Alexander anschreiben und, ob es eine neue Gewerkschaft ist oder eine alte, aber übernimmt den Laden und macht es euer, weil ihr seid systemrelevant. Ne, alle Kapitalisten und, Krankenhäuser besitzen, sie können vielleicht nicht zur Arbeit gehen, ein ganzes Jahr lang, niemand merkt was. Wenn ihr nicht zur Arbeit geht, ein Tag lang, unser Leben hängt von euch ab. Und besonders, wenn ich davon höre, dass es in manchen Einrichtungen nicht das Schutzmaterial gibt, also PP, Personal Protective Equipment, also Schutzkleidung, Atemmasken, alles, was man braucht. Keiner geht zur Arbeit, um zu sterben. Ja, das ist wirklich eine Grundforderung. Und wenn es nicht da ist, dann gefährdet man noch dazu die ganzen Patienten, ein Pfleger, der nicht mit den Schutzmaterialien ausgestattet ist, ist ein wandelndes Risiko und infiziert weitere Menschen. Also da ist ein Sofortstreik nicht nur angesagt, es ist unbedingt notwendig, auch im Interesse des Patienten. Pflege, die kein Schutzmaterial haben, die müssen sofort streiken. Die dürfen nicht zur Arbeit. Ne? Weil du steckst die Patientin an. Es geht um Leben und Tod. Also wir sind jetzt in dieser Situation, wo wir den Wert der Arbeit uns so sehr vorgehalten bekommen. So viel anderes kann sofort aufhören. Alle Immobilienmakler der Welt, die arbeiten nicht mehr und irgendwie, ja, nichts passiert. Alles geht weiter. Aber die Pflege von euch hängen unsere Leben ab. Und da muss was kommen. Und ich würde dich sehr begrüßen, wenn du und andere das zusammen mit organisieren könntet.
Ja. Also ich hoffe, dass was passiert. Aber es ist eben, ne, man findet halt irgendwie nicht den Raum, wo man das machen kann. Also wie gesagt, bei Verdi habe ich eben nicht das Gefühl gehabt. Und ich glaube, es braucht da einfach was Neues. Und was das Neue ist, das weiß ich selbst noch nicht. Aber es muss was kommen. Und ich hoffe, wie du ja auch sagst, dass die Bevölkerung dann mitzieht. Und ich glaube ganz ehrlich, und das habe ich auch schon öfter gesagt, wir brauchen die Politik im Prinzip gar nicht. Wenn wir uns gut organisieren, dann können wir das alles alleine erreichen. Da braucht es keinen einzigen Beschluss in irgendeinem Parlament, weil das Ding eben ohne uns nicht läuft. Also ohne Pflege, wenn man sich allein mal überlegt im ambulanten Bereich auch, es könnte kaum noch jemand zur Arbeit gehen, wenn keiner die Pflege der Angehörigen übernehmen würde. Und sonst was das für wirtschaftliche Folgen dann auch hätte, also nicht nur rein menschlich gesehen, also wir sind da in einer Position und das müssen wir erstmal begreifen und ich glaube, wenn wir das begreifen, dann haben wir auch die Chance, sowas zu verändern.
Naja, ich habe eine gute Bekannte, die ist leitende Chefärztin von einer ganzen geriatrischen Einrichtung, also sehr viel Verantwortung. Ich habe sie kürzlich gefragt, wenn du für den gleichen Lohn dir aussuchen könntest, wärst du Chefärztin wie jetzt oder Krankenpflegerin? Ne, die, also ich weiß nicht, was sie verdient, aber es ist wirklich gar nicht so schlecht in Deutschland. Und die sagte, nee, ich würde auf jeden Fall Ärztin bleiben. Ne, was die Pfleger machen müssen, den Stress, die Belastung, auch fürs gleiche Geld würde ich Ärztin bleiben. Aber die werden also mindestens das Fünffache, wenn nicht viel mehr, verdienen. Also ich glaube, das zeigt, es ist jedem doch klar, dass das jetzige nicht mehr haltbar ist.
Dazu kann ich, glaube ich, nicht mehr viel sagen, außer das, was Steve gesagt hat mit der Folge von Jane. Es gibt ja übrigens auch dieses wunderbare Buch, das wir von ihr übersetzt haben, Keine halben Sachen, da kann man das nochmal nachlesen, wie sie den Streik organisiert hat, der Pflegekräfte. Das ist tatsächlich sehr spannend. Und es gibt auch ein Buch von dir, Alexander, das kann man vielleicht zum Ende auch nochmal erwähnen, falls jetzt diese Folge euch nicht schon als absolut dazu überzeugt hat, in eine revolutionäre Pflegegewerkschaft einzutreten. Und zwar Kranke Pflege. Und das ist seit dem letzten Jahr draußen und wahrscheinlich hat sich alles bestätigt, was du da aufgeschrieben hast, und es ist sogar noch notwendiger geworden. Und ja, ich glaube, es wäre gut, wenn ihr euch meldet bei Alexander oder bei uns, wenn euch das jetzt motiviert hat, so eine Gruppe zu gründen und Gegenmacht direkt aufzubauen. Ich hoffe, ich drücke euch die Daumen, dass das funktioniert in unser aller Sinn. Und ja, ich bedanke mich, dass du zu uns gekommen bist und auch zwischen den Schichten, und bedanke mich nochmal bei Steve für sein wie immer feurige Schlussrede am Ende.
Nee, also ich möchte mich bei Alex, ich bedanke mich sehr, dass du Pflege bist, und nicht nur, dass du Pflege bist, dass du dich auch um andere und um den Stand der Pflege insgesamt dich kümmerst. Das ist richtig cool. Aber ich möchte auch an alle Krankenpfleger, alle Altenpfleger, alle Ambulante, alle, die da draußen sind und so viel geben im Dienst der Menschheit, also im Gegensatz zu Leute, die zum Beispiel noch Podcast machen. Ihr seid wirklich Helden, aber lasst euch nicht abspeisen. Helden verdienen Geld, nicht nur, das klatscht nicht schön, aber die verdienen viel, viel mehr, und das ist ein Armutszeugnis, wie umgekehrt die Verhältnisse sind, dass die irrelevantesten Jobs das meiste Geld bekommen. Ja. Obwohl, nicht die Podcasts.
Wir drehen das wieder alles auf den Kopf. Und um diese Sendung möglich zu machen, das sollten wir am Ende auch noch sagen, sonst wird uns der Kopf umgedreht, wäre es natürlich wie immer toll, wenn ihr die Folge teilt. Nicht nur, damit sich alle organisieren, sondern wenn ihr wollt und die nächste Folge möglich machen wollt und könnt, dann ist es sehr hilfreich für uns, wenn ihr unter www.halbzehn.fm/spenden auch mit ganz, ganz kleinen Beträgen tatsächlich uns helfen könnt, solche wichtigen Stimmen wie die von Alexander Jorde auch ein bisschen zu verbreiten und an die richtigen Menschen zu bringen. Und wir machen das sehr, sehr gern weiter und können jede Hilfe dabei gebrauchen. Also teilt die Folge gern überall, in allen Verdi-Gruppen. Ja, das wäre sehr wichtig.
Ja, schick das an 5 Pflegerinnen und Pfleger, jetzt direkt. Schick diese Folge direkt an 5 Pfleger, die du kennst. Und dann haben wir schon die RPG, revolutionäre Pflegegewerkschaft. Das ist ein gewagter Name. Aber Alexander, du musst jetzt sehr schnell eine Webseite einrichten, damit die Leute dich kontaktieren können. Aber ja, so beginnt das. Ja. Super, vielen Dank. Ja, und abonnieren.
Ja,
auch. Kannst du auch mal. Ja. Alles klar, Dankeschön, das war's. Bis zum nächsten Mal.
Ciao.
Hab10.fm. Tschüss. Tschüss.